Herr, wir wollen dich preisen. Herr, wir danken dir, dass dein Wort lebendig ist und schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Herr, bitte segne und leite Philipp, wenn er predigt. Nutze dein Wort und die Predigt, um uns zu deinem Willen hin zu verändern. In Jesu Namen. Amen. Die Schriftlesung heute ist Amos Kapitel 8. Dies ließ Gott, der Herr, mich schauen. Siehe, da war ein Korb mit reifem Obst. Und er sprach: Was siehst du, Amos? Ich antwortete: Einen Korb mit reifem Obst. Da sprach der Herr zu mir: Die Zeit ist reif geworden für mein Volk Israel. Ich werde künftig nicht mehr verschonend an ihm vorübergehen. An jenem Tag werden ihre Tempellieder zu Geheul werden, spricht Gott, der Herr. Man wird überall viele Leichname hinwerfen. Still. Hört dies, die ihr dem Armen nachstellt und die Wehrlosen im Land vernichten wollt, die ihr sagt: Wann endlich ist der Neumond vorüber, damit wir Getreide verkaufen und den Sabbat und der Sabbat, dass wir Korn anbieten, damit wir das Ephamaß verkleinern und das Schekelgewicht erhöhen und die Waage zum Betrug fälschen können, dass wir die Bedürftigen um Geld und den Armen für ein paar Schuhe kriegen und Spreu als Korn verkaufen können? Der Herr hat geschworen bei sich, dem Ruhm Jakobs: Niemals werde ich irgendeine ihrer Taten vergessen. Sollte das Land deswegen nicht erbeben und jeder trauern, der darin wohnt? Da wird das ganze Land emporsteigen wie der Nil. Es wird aufwogen und sich wieder senken wie der Strom Ägyptens. Und es soll geschehen an jenem Tag, spricht Gott, der Herr: Da will ich die Sonne am Mittag untergehen lassen und über die Erde Finsternis bringen am lichten Tag. Dann werde ich eure Feste in Trauer verwandeln und alle eure Lieder in Klagegesang. Und ich werde um alle Lenden Sacktuch und auf alle Häupter eine Glatze bringen. Man wird trauern wie um den Eingeborenen, und das Ende wird sein wie ein bitterer Tag. Siehe, es kommen Tage, spricht Gott, der Herr, da werde ich einen Hunger ins Land senden. Nicht ein Hunger nach Brot, noch ein Durst nach Wasser, sondern danach das Wort des Herrn zu hören. Da wird man hin und her wanken von einem Meer zum anderen und umherziehen vom Norden bis zum Osten, um das Wort des Herrn zu suchen, und wird es doch nicht finden. An jenem Tag werden die schönen Jungfrauen und jungen Männer von Durst verschmachten. Sie, die jetzt bei der Schuld Samarias schwören und sagen: So wahr dein Gott lebt, Dan, und so wahr der Kult von Beersheba lebt. Ja, sie werden fallen und nicht wieder aufstehen.
Ja, das Wort unseres Gottes, das wir gehört haben. Ich habe die Predigt für heute mit dem Titel überschrieben: Wenn alles offenbar wird. Es geht hier um falsche Sicherheit. Es geht um Gottes Gericht, das immer auch ein Offenbarmachen vom wahren Zustand eines Volkes oder eines Menschen ist. Und es geht um die Erkenntnis eines Volkes, am Ende dann sich selbst getäuscht zu haben, um am Ende dann mit leeren Händen dazustehen. Aber ich möchte auch zeigen, wieso uns das nicht hoffnungslos zurücklassen sollte, sondern wieso wir trotzdem eine starke Hoffnung haben dürfen. Nochmal eine kurze Rekapitulation. Wo befinden wir uns hier? Also wir befinden uns hier kurz vor dem Ende dieses Buches des Propheten Amos. Amos Prophetendienst ist, wie in dem Kapitel zuvor berichtet, von Jerobeam II., dem König vom Nordreich in Israel, in Frage gestellt worden. Aber Amos ist nicht zurückgewichen. Er hat sogar seine Gerichtsrede erneuert gegen den König, gegen dessen Familie. Und ganz gleich, wie jetzt auch die genaue zeitliche Abfolge war, es spitzt sich hier zu, das Gericht für Israel ist unausweichlich. Und Hauke hat letztes Mal darüber gesprochen, dass Amos noch fürbittend für das Volk eingetreten ist, aber jetzt lesen wir davon nichts mehr. Also wirklich zum Ende hin spitzt sich das jetzt nochmal richtig zu. Und wie gesagt, doch haben wir Hoffnung, und ich will euch später auch erklären, wieso. Genau, ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel "Wenn alles offenbar wird". Und wir könnten dieses Kapitel 8 in zwei Abschnitte aufteilen. Zum einen das, was man als die große Täuschung bezeichnen könnte. Die Verse 1 bis 10. Hier geht es darum, wie Gott die vermeintlich fromme Fassade von dem Volk Israel zum Einsturz bringt und den wahren Zustand des Volkes offenbart. Und wir wollen uns hier fragen, wie es um uns bestellt ist, um unser Leben, um die Kirche, um unser Volk. Und dann der zweite Abschnitt, die Verse 11 bis 14, die Erkenntnis. Hier geht es um die Erkenntnis des Volkes, auf falsche Sicherheiten gesetzt zu haben. Und letztlich wollen sie Gott dann doch suchen, sein Wort, sie haben Hunger danach. Aber Gott lässt sein Wort an diesem Tag auf jeden Fall zu dieser Zeit nicht finden. Im Licht der ganzen Schrift wissen wir natürlich auch, Gott wird nicht für immer zornig sein, er wird sich wieder erbarmen. Und wir wollen uns solche Zeiten auch in der Kirchengeschichte anschauen und auch da überlegen, an welchem Punkt wir heute stehen als Kirche, als Gesellschaft. Ja, steigen wir in den Text ein und starten wir mit den ersten Versen, wo es um diesen Korb, um diese Früchte geht. Und dann auch später noch um die Zustände, die Amos anprangert. Also bei diesem ersten Abschnitt, diesen ersten 11 Versen, die große Täuschung, gibt es drei Dinge, die wir lernen können. Erstens, es gibt ein zu spät im Leben. Dann, es gibt gute und falsche Prioritäten im Leben. Und drittens, es gibt Unrecht, das so groß ist, dass Gott die scheinbar festgefügte Schöpfungsordnung aus der Bahn kommen lässt. Das Erste, es gibt ein zu spät im Leben, die Verse 1 bis 2. Gott gebraucht hier das Bild von einem Korb mit reifem Obst, also das Bild der Ernte. Es handelt sich dabei auch um eine Art Wortspiel, denn im Hebräischen klingen die Worte für diese Sommerfrüchte oder hier ist es mit reifem Obst übersetzt und Ende ziemlich ähnlich. Es ist ein Bild, das Gott häufig gebraucht. Jesus benutzt es auch im Neuen Testament, das Bild der Ernte. Es wird einen Zeitpunkt geben, wo geerntet wird. Es gibt auch eine Zeit des Wachsens, aber diese Zeit ist irgendwann zu Ende. Es ist also auch ein universales Prinzip. Es ist auch ein Prinzip, das wir in der Schöpfung Tag für Tag sehen. Es ist einfach und verständlich. Jeder, der ein paar Jahre auf dieser Erde gelebt hat, versteht es. Es gibt Phasen des Wachsens und dann der Ernte. Und es trifft auch auf mein und auf dein Leben zu. Es trifft auch auf eine ganze Gesellschaft zu. Unser Leben ist irgendwann zu Ende. Wir werden irgendwann sterben und dann vor Gott erscheinen. Und auch diese Gesellschaft wird nicht ewig Bestand haben. Gott wird einmal wiederkommen und dann wird jedes Volk, jeder Mensch vor Gott erscheinen. Und das Erste, was wir also hieraus mitnehmen können, ist die einfache Erkenntnis, dieser Abschnitt meines Daseins hier, dieses Leben, aber auch diese Gesellschaft, letztlich diese ganze Welt, in der wir leben, sie wird irgendwann zu Ende gehen. Deshalb leb nicht nur im Hier und Jetzt, sondern überleg, was du am Ende ernten willst. Berechne den Faktor Zeit mit ein und dass sie endlich ist. Ja, auch wenn du dein Studium planst, irgendwas über deinen Hauskredit nachdenkst oder eine Versicherung abschließt, überleg vor allem, wie kann ich diese meine Zeit so nutzen, dass Gott verherrlicht wird mit meinem Leben, mit all den Jahren, die ich hier habe. Durchdenk deine Entscheidungen für deinen Beruf, dein Studium, was du kaufst, also vom Ende her. Welche Bilanz willst du ganz am Ende ziehen? Und wenn in deiner Bilanz Gott gar nicht vorkommt, dann solltest du schnell Kehrt machen und zuerst einmal dein Leben unter seine Herrschaft stellen. Schon in Vers 2 sagt Gott, dass er nicht mehr verschonend vorübergehen wird. Es deutet sich also schon an, diese Ernte hier, in diesem Beispiel, wird nichts Gutes zutage fördern. Und du stellst jetzt wahrscheinlich zu Recht die Frage, auf was soll ich dann Wert legen? Was ist wichtig? Was ist Gott wichtig? Und ich habe schon angedeutet, dass wir oft im Hier und Jetzt gefangen sind, dass wir gar nicht über den Augenblick hinausschauen. Und deshalb ist es manchmal nötig, dass Gott radikal eingreift, dass er die Perspektive verändert. Und so ist es auch hier. In Vers 3 ist es wie so ein Umschwung, wie so ein Wetterumschwung vielleicht auch. Hier steht, an jenem Tag werden ihre Tempellieder zu Geheul werden, spricht Gott. Der Herr, man wird überall viele Leichname hinwerfen. Still. Ja, ich musste als Beispiel aus meinem Leben so irgendwie an so einen Wetterumschwung oder so im Gebirge denken. Wenn plötzlich alles düster wird, ein Gewitter aufzieht und es blitzt und donnert. Und manchmal kommt es auch sehr unerwartet. Und in Vers 3 lesen wir eben von diesen Tempelliedern, die zu Geheul werden, von Leichnamen, die hingeworfen werden. Später, in Vers 10, wenn wir hier ein bisschen weiter in dem Text springen, steht auch, dann werde ich eure Feste in Trauer verwandeln und alle eure Lieder in Klagegesang. Und ich werde um alle Lenden Sacktuch und auf alle Häupter eine Glatze bringen. Man wird trauern wie um den Eingeborenen. Und das Ende wird sein wie ein bitterer Tag. Ja, wir lesen hier, dass sich Feste in Trauer verwandeln, Lieder in Klagegesang. Und es wird als ein bitterer Tag beschrieben. Der Prophet spricht Worte der Wahrheit über die Gesellschaft und die Menschen offen. Er legt offen, was wirklich ist, und er warnt vor dem, was kommt. Und Fakt ist, das Volk Israel hatte vielleicht einen äußerlich formell, frommen, korrekt erscheinenden Gottesdienst gefeiert, aber ihr Herz und ihr Handeln war fern von der Liebe zu Gott und zu ihren Mitmenschen. Und das macht Gott hier offenbar. Ihre Tempellieder sind eigentlich ein Geheul. Und auch wenn das Gericht hier mit einer gewissen Unausweichlichkeit verkündet wird, die Verkündigung selbst, dass du heute diese Worte hörst, das macht eigentlich erst Umkehr möglich. Weil würdest du sie nicht hören, könntest du auch nicht umkehren. Deswegen ist es gut, wenn wir auch unsere Ohren nicht vor scheinbar harten Gerichtsworten in der Bibel verschließen. Wenn wir offen sind zu hören, was Gott uns zu sagen hat. Weil wir sehen hier, Gott entlarvt Täuschungen. Aber damit ebnet er auch den Weg für echte Wiederherstellung. Gott will Buße und Umkehr in unseren Herzen schaffen. Satan täuscht uns durch Wohlstand, durch eine ständige Dauerbeschallung, durch Beschäftigung. Aber indem Gott manchmal, ja wie in diesem Gerichtswort, alles unterbricht und eingreift, zeigt er die Wahrheit auf, nämlich dass Sünde letztlich tötet. Und es ist ja auch ein Bild vom Ende von allem Leben, was Amos hier zeichnet. Er zeigt, dass Sünde, selbst wenn sie sich in ein frommes Gewand kleidet, Sünde tötet. Sie führt nicht zum Leben, sondern zum Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod, schreibt der Apostel Paulus. Und deshalb sollten auch wir uns fragen, wenn es um unser Leben, wenn es ja um Leben und Tod geht, hören wir Gottes Reden in unserem Leben? Lassen wir uns von unserem geschäftigen Treiben unterbrechen? Und nehmen wir auch scheinbar zufällige Katastrophen, ich denke an Corona, an Kriege, an wirtschaftliche Unsicherheiten, als ein Rufen Gottes wahr, über unser Leben, über unsere Prioritäten nachzudenken? Bitten wir bei Schwierigkeiten in unserem persönlichen Leben darum, dass Gott schnell alles wieder heil macht, etwas, was wir auf jeden Fall auch tun sollten, aber ich denke, wir sollten dann auch diese Zeit nutzen, um innezuhalten und Gott zu fragen, ob er uns damit etwas sagen möchte. Wieder zurück zu Amos. Ja, was ist passiert, was ist schiefgelaufen, dass er diese Ernte so Schlechtes zutage fördert? In den Versen 4 bis 6 lesen wir, wie die Starken und Reichen die Armen und Schwachen ausbeuten. Dort lesen wir, hört dies, die ihr den Armen nachstellt und die Wehrlosen im Land vernichten wollt, die ihr sagt, wann endlich ist der Neumond vorüber, damit wir Getreide verkaufen und der Sabbat, dass wir Korn anbieten, damit wir das Ephamaß verkleinern und das Schekelgewicht erhöhen und die Waage zum Betrug fälschen können, dass wir die Bedürftigen um Geld und den Armen für ein paar Schuhe kriegen und Spreu als Korn verkaufen können. Ja, das ist eine Verkehrung, eine völlige Verkehrung dessen, was Gott sich eigentlich vorgestellt hat. Das Volk, das von Gott aus der Sklaverei in Ägypten befreit wurde, versklavt sich hier gegenseitig. Und ist auch wohlgemerkt in einer Periode, in der es politisch und wirtschaftlich in Israel bergauf ging. Der Kuchen zum Verteilen wurde also eigentlich nicht kleiner, sondern größer. Und trotzdem gab es einige Menschen, die nicht genug bekommen konnten. Ja, was hier zum Beispiel beschrieben wird, ist das Prinzip der Schuldknechtschaft. Also wer nicht zahlen kann, der wird dann Eigentum von der Person, der er das Geld schuldet. Und bei dem Volk, bei dem es eigentlich nicht zu einer übermäßigen Ungleichheit kommen sollte, gibt es hier eine große Schere zwischen Arm und Reich. Äußerlich laufen noch Gottesdienste und Tempellieder ab. Der Sabbat strukturiert das Leben formell, aber in Wirklichkeit wird hier ein völlig anderer Gott angebetet. Die Menschen sind völlig konzentriert auf ihren Besitz. Nicht mehr Gerechtigkeit, sondern Ungerechtigkeit ist das oberste Prinzip. Und deshalb greift Gott hier ein. Wir lesen das in Vers 7. Dort lesen wir, der Herr hat geschworen bei sich, dem Ruhm Jakobs, niemals werde ich irgendeine ihrer Taten vergessen. Gott sieht dieses Unrecht. Und das Interessante ist, auch das Gericht wird hier dem Volk als Ganzes angekündigt, weil Ungerechtigkeit ein ganzes Volk betrifft. Es bringt eine ganze Gesellschaft in Unordnung. Es ist ein generelles Prinzip, nicht nur ein losgelöstes Problem einzelner Menschen. Also was ich nicht sagen will, ist, dass sich nicht jeder auch individuell für sein Handeln verantworten müsste. Das ist auf jeden Fall so, dass jeder sich auch für sein Handeln individuell verantworten muss. Aber Reichtum und Bequemlichkeit können ablenken von der Not anderer Menschen. Und es kann sein, dass wir da nicht mehr Gott dienen oder unseren Mitmenschen helfen, sondern wir dienen dann unserem Besitz. Und Habgier, immer mehr haben zu wollen, macht nicht satt. Der Hunger nach mehr kann dann nicht gestillt werden. Und ja, vielleicht kennt ihr das, wie das so beginnen kann in einzelnen Gedanken in der heutigen Welt, auch in der wir leben, wo wir ständig mit Werbung konfrontiert sind, wo auch das Vergleichen wirklich so ein Dauerphänomen ist, wo überall gesagt wird, schau doch mal, wie viel der andere verdient und hast du wirklich genug und brauchst du nicht noch das? Also wo das auch wirklich quasi in unsere Gesellschaft eingeschrieben ist und ganz tief in dem Denken auch verwurzelt ist, wo dann doch in unserem Kopf vielleicht irgendwann der Gedanke auftaucht, ich brauche da doch mehr als der andere, ich brauche doch was Neueres, was Besseres. Und wie das dann Besitz von uns ergreift, wie wir da dann vielleicht Zeit investieren, uns vergleichen. Und ja, vielleicht bin ich dann auch so sehr auf der Jagd nach einem guten Abschluss, nach einem besseren Job, dass ich die Menschen um mich herum vergesse. Habgier und Egoismus bleiben also keine individuellen Probleme. Sie beginnen zwar im Herzen von einem Menschen, aber sie zerstören schließlich eine ganze Gesellschaft. Und hier geht es auch um dieses mehr haben wollen, das sich am krassesten in der Form zeigt, dass ich jemand anderem was wegnehmen will. Und der Zeitpunkt, wo Gott hier also eingreift und sagt, stopp, so geht es nicht mehr weiter, ist also ein Zeitpunkt, wo das eigentlich schon ganz zum Äußersten gediehen ist, wo wirklich ganz großes Unrecht da ist. Aber wie gesagt, das beginnt schon im Kleinen und zerstört dann wirklich eine ganze Gesellschaft auch, wenn sich das immer mehr auswächst. Und dann in den Versen 8 und 9 geht es sogar noch weiter oder geht Gott noch weiter. Nicht nur eine ganze Gesellschaft, lesen wir hier, gerät in Unordnung, sondern die ganze Schöpfungsordnung, einschließlich des Kosmos. Gott warnte die Israeliten davor, wenn sie sich nicht an seine Anweisungen hielten, dann würde sie das Land ausspucken, so lesen wir im dritten Buch Mose. Und genau das scheint hier zu passieren. Wir lesen in Vers 8 von einem Erdbeben. Sollte das Land nicht deswegen erbeben und jeder trauern, der darin wohnt, da wird das ganze Land emporsteigen wie der Nil, es wird aufwogen und sich wieder senken wie der Strom Ägyptens. Und ja, im Buch Amos war auch schon davor von diesem Erdbeben die Rede. Und dieses Erdbeben traf auch tatsächlich ein. Es blieb in Erinnerung. Und wieso ist es wichtig, dass wir auch spätere Überlieferungen davon haben? Es zeigt, dass Amos ein echter Prophet war. Seine Worte wurden auch aufgeschrieben, um zu prüfen, ob sie wirklich eintrafen. Und es taten sie. Er war also ein echter Prophet. Und somit sind auch die Worte, die er verkündet hat, Worte, die wir ernst nehmen sollten. Und das zeigt natürlich auch an einem einzelnen Beispiel, dass wir die ganze Schrift mit allen Worten, mit den Warnungen, auch mit den positiven Versprechen, die uns Gott gibt, ernst nehmen sollten. Dann beschreibt der Amos auch eine Überschwemmung, diese alljährliche Flut des Nils im zweiten Teil des Verses, nimmt ihr hier als Beispiel. Und wenn sie besonders stark ausfiel, diese Flut, die alljährlich kam am Nil, dann war sie nicht fruchtbringend, sondern dann war sie zerstörend. Und sie traf unausweichlich ein, diese Flut, jedes Jahr, aber eben manchmal, wenn sie besonders stark ausfiel, dann hatte sie zerstörende und verheerende Auswirkungen. Und so trifft auch Gottes Gericht unausweichlich ein. Und vielleicht müssen wir uns manchmal fragen, ob wir uns durch unser rein naturalistisch geprägtes Weltbild Gottes Reden von uns fernhalten. Definitiv nicht alle Israeliten hatten falsch gehandelt, aber trotzdem die Frage, setzen wir bei einer Katastrophe Gott schnell auf die Anklagebank oder nehmen wir uns da eben Zeit, um nachzudenken, um uns zu besinnen, was Gott uns wohl vielleicht zu sagen hat, ob er nicht auch dadurch redet, auch durch solche Ereignisse. Und wo wir vielleicht auch nachdenken sollten, wo geschieht bei uns in unserem Land so großes Unrecht, dass es eigentlich Himmel und Erde in Unruhe bringen sollte. Ich denke an Fragen zum Schutz des Lebens oder das Thema Prostitution. Das sind alles Themen, wo man eigentlich auch sagen würde, da gibt es Unrecht, das zum Himmel schreit. Im nächsten Vers geht es sogar noch weiter. Und die gesamte kosmische Ordnung scheint eigentlich aus den Fugen zu geraten. Vers 9, da lesen wir, und es soll geschehen, an jedem Tag spricht Gott, der Herr, da will ich die Sonne am Mittag untergehen lassen und über die Erde Finsternis bringen, am lichten Tag. Ja, und es ist so, dass doch da, wo es hier quasi am dunkelsten, auch im wahrsten Sinne des Wortes, erscheint, im Licht des Neuen Testaments Hoffnung aufscheint. Denn wir können diesen Vers als messianischen Vers auch auslegen. Gott musste eingreifen, aber in langfristiger Perspektive hat er nicht nur, wie hier an dem Beispiel, das Problem der Sünde offengelegt, die Täuschung offengelegt, sondern auch einen Ausweg geschaffen mit seinem Sohn Jesus Christus. Denn in diese Dunkelheit, in diese Finsternis kam Jesus, der Messias, der Retter des Volkes Israel und der ganzen Welt. Und wir werden bald an Ostern wieder die Geschichte von Jesus Sterben, Tod und Auferstehung lesen. Jesus selbst hing am Kreuz und es gab eine Finsternis, so wie es hier beschrieben wird. Er trug all die Ungerechtigkeit, die Habsucht, den Egoismus, all das, was hier angeprangert wurde. Er hat den Preis dafür bezahlt. Er hat die Strafe dafür erlitten, das Gericht dafür erlitten. Er hat die Gottverlassenheit erlitten. Ja, wo uns vielleicht auch Furcht befällt, wenn wir das hier lesen, wie krass das auch war mit dieser Finsternis, wo wirklich alles quasi sich aufbäumt sozusagen. Aber Jesus ist quasi in diese Bresche gesprungen, wo wir eigentlich stehen würden. Mit seiner Auferstehung hat er dafür gesorgt, dass er nicht nur in diese Bresche reingesprungen ist, die Strafe getragen hat und den Lohn der Sünde, den Tod, wie es hier beschrieben wird, überwunden hat, sondern seine Auferstehung zeigt auch, dass es einmal einen neuen Himmel, eine neue Erde geben wird, neues, ewiges, unvergängliches Leben geben wird. Und dass es einmal eine neue Welt geben wird, in der Gerechtigkeit herrschen wird. Und seine Auferstehung nimmt es schon vorweg und ist auch ein sicheres Unterpfand dafür. Und Jesus hat auch schon vor seiner Auferstehung einen neuen, einen besseren Weg aufgezeigt. Für seine Nachfolger, für seine Kirche, für eine christlich geprägte Gesellschaft, die eigentlich mit dem, mit der Art und Weise, wie sie lebt, auf das zeigen soll, was noch kommt, mit ihrem Verhalten, mit ihren Prioritäten. Das, was eigentlich auch das Volk Israel tun sollte für die umliegenden Heidenvölker. Deshalb lasst uns unsere Ressourcen so einsetzen, dass sie Gott verherrlichen und seinem Reich dienen. Und wir wollen da auch nicht einfach nur von Verboten geleitet werden, sondern von einem neuen Herz, das uns Jesus gibt, mit einer neuen Priorität. Weil eben diese Frage ist ja, was bleibt am Ende? Setz deine Sicherheit auf Gott. Frag ihn, was gut ist. Lebe nach seinen Geboten. Setze dein Geld so ein, dass es anderen Menschen hilft. Dass es hilft, dass das Evangelium verbreitet wird. Ja, und Jesus sagt sogar, wir werden Lohn im Himmel bekommen. Wir sind nicht naiv. Jesus sagt, dass es hundertfach vergolten wird, wenn man Vater, Mütter oder Brüdern um seinetwillen verlässt. Wir werden ewiges Leben bekommen, ewige Freude, die kein Besitz auf dieser Welt geben kann. Und wenn wir so leben, wie damals das beim Volk Israel der Fall war, ja, die wurden getäuscht von ihrem Besitz, von den Sicherheiten, die sie hatten. Aber so soll das bei uns nicht sein. Ja, wir haben diese Täuschung gesehen, der das Volk Israel erlegen war. Wir haben gesehen, wie Gott all das offenbar gemacht hat. Wir haben gesehen, wie Sünde so ein ganzes Volk in den Abgrund reißen kann. Und wir haben auch gesehen, wie Jesus einen neuen, einen besseren Weg aufzeigt. Und jetzt gibt es hier aber bei Amos ab Vers 11 noch einen Zeitpunkt, an dem das Volk offenbar seinen Irrtum erkennt. Wir lesen, siehe, es kommen Tage, spricht Gott der Herr, da werde ich einen Hunger ins Land senden, nicht einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, sondern danach das Wort des Herrn zu hören. Da wird man hin und her wanken von einem Meer zum anderen und umherziehen vom Norden bis zum Osten, um das Wort des Herrn zu suchen und wird es doch nicht finden. Ja, es gibt ja eben einen Zeitpunkt, an dem dem Volk offenbar wird, wir haben uns geirrt. Gott selbst schickt einen Hunger und Durst nach seinem Wort in das Land. Er bewirkt es. Aber hier zu diesem Zeitpunkt schreibt er, oder sagt Gott, wird er nicht zu finden sein. Was machen wir damit? Was bedeutet es? Hat Gott etwa sein Reden aufgehört? Das Volk Israel ist tatsächlich weggeführt worden ins Exil. Zuerst das Nordreich, dann das Südreich. Sie waren fern vom verheißenen Land. Gottes Reden schien fern. Aber Gott hat sich wieder erbarmt. Vor allem auch eben die Leute aus dem Südreich, von denen lesen wir, dass sie auch wieder zurückgeführt wurden. Und das Exil, der Ort, wo sie hungerten und dürsteten nach Gottes Wort, war auch der Ort, wo sie sich neu auf Gottes Wort besonnen haben. Und schließlich kam Jesus selbst, das fleischgewordene Wort Gottes, der sagt, dass er das Wasser des Lebens umsonst gibt, dass er das Brot des Lebens gibt. Und so sehen wir, dass selbst hier in diesem Gerichtshandeln, das dient auch Gottes Heilsplan letztlich. Und es gab auch solche Zeiten des Hungerns und des Dürstens nach Gottes Wort in der Kirchengeschichte. Aber auch in der Zeit hat Gott seine Kirche vorbereitet. Denkt zum Beispiel an die Zeit vor der Reformation. Die Menschen haben Gottes Wort gesucht. Sie hatten ein tiefes Verlangen danach, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Und ja, teilweise hatten sie nicht Zugang zu der Bibel in den Volkssprachen oder es wurde ihnen quasi auch von der Amtskirche verhindert, dass sie Gottes Wort in ihrer Sprache gehört haben. Aber letztlich hat Gott Gnade gehabt und hat es möglich gemacht, dass viel mehr Menschen als zuvor zu dieser Zeit Zugang zu Gottes Wort bekommen haben. Durch Bibelübersetzungen, dadurch, dass das Wort in den Landessprachen gepredigt wurde. Und so sehen wir auch, dass Gott seine Kirche durch das Hören auf Gottes Wort, dadurch, dass er einen Hunger danach schickt, immer wieder erneuert wird. Und ja, das wünschen wir uns auch für heute, für die heutige Zeit, dass da auch wieder ein Hunger nach Gottes Wort da ist und dass Gott Gnade hat und es schenkt, dass Gottes Wort und das Evangelium ja wieder gehört werden, auch in diesem Land, in der ganzen Welt, aber besonders auch hier, wo es vielleicht in der Gesellschaft auch in Vergessenheit geraten ist, sondern dass die Menschen wieder einen Hunger nach Gottes Wort haben und dass Gott sich finden lässt. Ja, und so müssen wir uns auch fragen, wo müssen wir Buße tun und erneuert werden? Im persönlichen Leben oder als Kirche? Was hindert uns daran, Gottes Wort zu hören? Sind wir vielleicht manchmal übersättigt mit Informationen? Vielleicht sogar in christlicher Form, in Form von Podcasts und Online-Predigen, das ist einfach zu vieles quasi, was wir haben. Dass wir uns vielleicht der Gemeinschaft, der gegenseitigen berauben, indem wir immer auf unsere Handybildschirme starren und unser Leben so durchgetaktet ist. Übersehen wir den Nächsten, der eigentlich ein Wort der Ermutigung bräuchte. Und ja, da ist es Jesus, der uns aus all dem herausreißen muss, herausreißen kann. Er sagt, nicht die sollen satt werden, die hungert und dürstet nach mehr Besitz, sondern die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Jesus stillt den Hunger, stillt den Durst. Er hat das Gericht an deiner und an meiner Stelle getragen und er zeigt einen neuen, einen besseren Weg auf. Und solange du hier sitzt, solange wir diese Worte hören können, ist es noch nicht zu spät, wenn du oder ich merken, dass wir in unserem Leben auf einem falschen Weg unterwegs sind. Wir können umkehren zu Jesus und er wird unseren Hunger und unseren Durst stillen. Amen.